Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Fleiß. Liebe Sarah, das ist ein Fest, dich wieder zu sehen nach all den Jahren.
Dito.
Und es gibt einen guten Grund, dass wir hier wieder sitzen. Wir haben vielleicht das zur Erklärung des ersten Podcasts oder der ersten Podcast-Folge. Der will nicht nur spielen, heißt der Podcast. Die Idee ist mir so vor einem halben Jahr gekommen, weil ich immer diesen Satz gehört habe, den du ja auch als Hundetrainerin kennst, von Menschen, die einen unerzogenen, in Anführungsstrichen unerzogenen Hund haben und der auf Menschen zuläuft und dann hörst du einfach nur, ja, der macht nichts oder der will nur spielen. Und eigentlich ist das ja genau das, was eigentlich gar nicht wirklich stimmt, dass der Hund eigentlich nicht nur, der hat immer eine Absicht, der hat immer irgendwas vor. Es gibt Gründe, warum Hunde etwas tun, verrückterweise, genauso wie wir Menschen auch. Da kommen wir aber gleich zu. Lustig ist auch, dass wir uns kennengelernt haben und ich hab mal so ein bisschen überschlagen und dann wird es richtig krass. Das ist jetzt 9 Jahre her und das war ganz, ganz heftig, weil ich damals meine ersten Hunde aus dem Tierschutz geholt habe. Dante, der leider vor einem Jahr gestorben ist, wie dein Lieblingshund, wie Frieda auch vor einem Jahr. Auch erschreckend, ne? Irgendwie so zeitgleich. Es war im Sommer und das Dante ging und Spanja gibt es immer noch. Sie hat jetzt Bilbo an der Seite, auch aus demselben italienischen Tierheim wie Dante und Spanja damals. Und ich hatte vorher eigentlich immer nur Rassehunde in Anführungszeichen und habe davor ja auch schon ganz lange mit Hunden gelebt und dachte mir dann aber, hey, diese Tierschutzhunde, die sind irgendwie schon besonders, weil sie immer ein Überraschungspaket sind. Du weißt nie richtig, was du da kriegst. Mhm. Zumal es auch manchens Hunde sind aus anderen Ländern, die hier gar nicht, die es hier gar nicht gibt, Rassen, von denen du gar nicht gehört hast teilweise. Und dann habe ich in diesem Internet recherchiert und dann fand ich ganz toll, dass es dich gab, vor allen Dingen deshalb, weil du immer auf Freiflächen geübt hast mit den Leuten. Also immer, ja, nie auf einem abgesperrten Terrain, sondern du hast am Ort der Probleme, genau, da, wo es passiert. Da hast du mit den Leuten geübt und das fand ich ganz großartig, deshalb, weil du auch, also muss dazu sagen, Sarah ist eine kleine, zierliche Person, die damals, als ich sie das erste Mal gesehen habe, in einem Pulk war von Hunden. Und Sarah hatte eine Ruhe und diese Hunde sind alle ausgeflippt und sie sprangen rum und sie spielten und mittendrin Sarah, die mit einer Seelenruhe diesen Matsch an Hunden völlig im Zaum hatte und das mit einer sehr klaren, coolen Art, wo man dachte so, boah, hat die eine Power? Das weiß ich noch, das war so der Moment und daran erinnere ich mich und daran habe ich mich wieder erinnert, weil ich gedacht habe, es gibt natürlich viele Tiertrainer und es gibt viele Hundetrainer und es gibt viele Menschen, die sich damit auskennen und die auch was zu sagen haben. Es gibt wahrscheinlich auch viele Hunde-Podcasts. Aber ich habe dich angerufen, weil ich dachte, vielleicht finden wir mal einen anderen Weg und vielleicht finden wir einen Weg, den Hunden einfach mal eine Stimme zu geben. Weil ich fand einen Aspekt sehr, sehr, sehr gut im Vorgespräch, dass du gesagt hast, nicht der Hund hat ein Problem, sondern der Mensch hat ein Problem.
Ja, ist eigentlich ja immer so. Eigentlich haben immer die Menschen das Problem mit dem Verhalten des Hundes und der Hund ist erstmal mit sich pari, ne?
Ja. Ja, aber krass, ne? 9 Jahre her.
9 Jahre, das habe ich jetzt auch. Ich wusste, ich meine, du warst einer meiner Ersten.
Ja, ich war einer deiner Ersten.
Okay. Ja, ich hatte die Hundeschule ja da noch nicht allzu lange gegründet. Ich weiß es nicht mehr genau auf den Monat, aber du warst definitiv in einer meiner allerersten großen Gruppen. Und ich hatte ja vorher einfach in erster Linie gelernt, ganz viele Hunde angeguckt und Hundeverhalten angeguckt und studiert. Und und dann ging es in den Beruf ja und mit den Freiflächen, ja, das ist letztendlich in meinen Augen nach wie vor super sinnvoll, wenn man Hundeschule macht, nicht im sterilen Raum zu trainieren, weil das ist nicht realistisch für den Hund. Er lernt ja hinter einem Zaun, aber hinter einem Zaun passiert ja nicht das, was interessant ist. Wenn der Hund wird sich interessieren für Fahrradfahrer, für Jogger, für andere Hunde, für Menschen, die sich vielleicht erstmal augenscheinlich nicht wie üblich bewegen, die vielleicht hinken oder ja, ich habe mal eine skurrile Situation mit meiner Hündin gehabt, als wir im Park das erste Mal jemanden trafen, der Yoga gemacht hat. Das hat die absolut nicht verstanden, was jetzt mit dieser Person los ist, warum die sich so eigenartig bewegt. Und das sind die Sachen, die Hunde lernen müssen, damit umzugehen. Und deswegen ist es sinnvoll, die Hunde auch direkt da zu trainieren, wo eben all das passiert. Und da die Unterordnung und den Gehorsam zu verlangen, wo die Probleme in Anführungsstrichen entstehen.
Dann lass uns starten in die erste Folge und lass uns reden über Probleme der Menschen eher und lass uns reden über Hunde, lass uns reden über das, was Hunde eigentlich können, was sie in unserer Gesellschaft machen, mit unserer Gesellschaft machen und was sie vor allen Dingen tun, eigentlich nämlich wahnsinnig viel Freude.
Davon bin ich schwer überzeugt. Und ich glaube, dass Hunde auch jeden überzeugen können, wenn sie es wollen. Also wenn die richtigen zusammentreffen.
Sarah, so die erste Folge, der will nicht nur spielen, habe ich eigentlich einem großen Thema gewidmet, nämlich dem Hundemoment der Woche. Damit wollte ich eigentlich starten, weil jeder Hundebesitzer kennt besondere Momente eigentlich mit dem Hund. Die gibt so Tage, da ist alles normal, da geht man eben mit den Hunden raus, dann kommt man zurück, dann legen die sich wieder hin, dann geht man wieder seinen Verpflichtungen nach. Es ist zwar immer besonders, wenn man Hunde gerne mag, dass ein Hund da ist, aber es gibt eben klasse und gute Momente, die so in Erinnerung bleiben und von denen man lange zehrt und von denen man aber auch was lernen kann, wenn man jemanden wie dich an der Seite hat, der das dann einordnen kann und der einfach auch scheinbar normale Alltagssituationen gut oder auch schlecht in der Wahrnehmung, trotzdem nochmal reflektieren kann und das dann erklären kann. Das ist besonders wertvoll und ich glaube, wir sind ja so beide angetreten, dass wir gesagt haben, ja, es gibt einen Martin Rutter, es gibt genug Menschen auch in der Öffentlichkeit, die erklären, wie Hunde funktionieren. Aber lass doch mal gucken, vielleicht können wir wirklich was von den Hunden lernen. Und vielleicht können wir aus den Verhaltensweisen der Hunde lernen. Vielleicht gibt es Lehrreiches. Und das fand ich übrigens immer auf den Freiflächen oder bei dir im Training ganz gut, dass du nicht gesagt hast, es funktioniert nur so, sondern du hast immer Optionen gegeben. Und du hast gesagt, ihr könnt euch dafür entscheiden und dafür entscheiden und dafür entscheiden und müsst selber rausfinden, was dann passiert. Und kein Hund ist gleich, sondern jeder Hund ist sowieso anders und jeder Mensch muss seinen Weg mit dem Hund finden. Es gibt Dinge, die funktionieren bei Hunden, die könnt ihr ausprobieren, ich gebe euch das Werkzeug dazu, aber am Ende des Tages ist es eben Arbeit und die Arbeit hört nie auf, das weiß ich noch ganz genau, dass du das mal gesagt hast, ganz am Anfang, dass wenn ihr glaubt, dass wenn das, was ihr hier lernt, für immer so bleibt, habt ihr euch geschnitten, weil ihr müsst irgendwie die ganze Zeit eben dranbleiben. Aber bevor wir dazu kommen, was war denn dein Hundemoment der Woche, diese Woche?
Mein Hundemoment der Woche war wahrscheinlich sogar vielleicht mein Hundemoment des Jahres. Oh. Tatsächlich. Also meine Hündin hat mir eine große Vorlage geboten. Es ist dieses Mal nicht draußen passiert, sondern drin. Und ich glaube, das ist ein Moment, den ich wirklich in Erinnerung behalten werde. Und zwar hat meine Hündin sich in einer Alltagssituation, wir waren morgens im Badezimmer, meine Kinder und ich war die am Fertigmachen, am Zähneputzen. Das ist immer so ein bisschen hektisch alles. Und meine Hündin ist ins Badezimmer gekommen, was sie eigentlich üblicherweise nicht macht. Und während ich meine kleine Tochter versorge, lehnt sie sich mit ihrem Kopf in den Bauch meiner großen Tochter und lehnt sich einfach nur an und schließt ihre Augen. Und die Kleine, die Leni, die 5 Jahre alt ist, reißt die Augen auf, guckt mich an und sagt, guck Mama. Und ich schaue runter und sehe, wie Boogie, so heißt meine Hündin, sich mit dem Kopf sozusagen anlehnt an das Kind und sich Nähe geholt hat. Und was aber wirklich passiert ist, ist nicht, dass sie einfach nur Nähe bekommen hat, meine Tochter sie gestreichelt hat, sondern sie hat bei meiner Tochter ganz, ganz, ganz viel bewegt. Die war so stolz und die war so glücklich und die war so gerührt davon. Ich habe das in ihrem Gesicht gesehen. Das hat sie ganz doll bewegt und sie hatte danach, wollte sie auch gar nicht mehr von dem Hund ablassen. Dann wollte sie mehr von dieser Nähe haben. Weil der Hund ihr damit ja auch letztendlich signalisiert hat, ich vertraue dir und ich genieße deine Nähe und ich genieße deine Berührung. Und dann erlebt man sowas von einem, vor allem als Kind. Ist das, glaube ich, doch eher selten, dass ein Kind sowas erlebt. Und ich fand das wahnsinnig bewegend.
Was für ein Hund ist das?
Ein Malinois-Mischling, das ist ein Schäferhund-Mischling. Malinois ist ein belgischer Schäfer. Das sind die Hunde, die eigentlich bei Polizei und Zoll für die Arbeit verwendet werden. Also ein richtig arbeitswütiges Tier. Ja, und sie ist an einem Ende noch ein bisschen durchgemischt mit einem Podenco-Mischling. Also der Papa war ein Podenco-Mischling, die Mama war ein Malinois. Der Malinois hat sich da sehr durchgesetzt, aber sie hat auch durchaus einige Züge des Podencos abbekommen. Und aber sie ist erstmal ist sie, ne? Also sie ist ein ganz verrücktes, lustiges Tier, an dem wir unheimlich viel Freude haben. Und es passt nicht so richtig zu ihr, dieses Verhalten. Und es, und deswegen ist das ja auch so, ne? Also sie ist ja eigentlich, wir sagen oft zu ihr die Rakete, weil das ist sie auch. Sie ist sehr energisch, sie ist sehr wild und bunt und rassetypisch denkt sie viel ans Arbeiten und ist sehr wachsam und muss auch alles melden und alles kommentieren, was sie sieht und wahrnimmt. Naja, und dann lehnt die sich halt an dieses Kind, was sie bei mir noch nie gemacht hat, sich so anzulehnen. Also sie kommt und sucht Nähe auf ihre Art, aber das, was sie da gemacht hat mit meiner, das war ganz, ich habe erst gedacht, ob sie vielleicht was hat und habe dann aber klar gesehen, nein, sie hat einfach nur meiner Tochter gesagt, hier, ich mag dich, ich will deine Nähe haben, ich lehne mich jetzt hier an. Und das war ein ganz magischer Moment.
Wie kommt das, dass sich ein Hund bei deiner Tochter anlehnt, bei dir aber nicht?
Also ich gehe davon aus, dass natürlich das Verhältnis zwischen einem Kind und einem Hund ein komplett anderes ist als zwischen einem Erwachsenen und einem Hund. Ne? Also Kinder sind auch für Hunde einfach nicht dasselbe. Zu Recht. Und Kinder zum Beispiel erziehen Hunde ja nicht oder sollten sie zumindest nicht müssen. Meine 5-Jährige, die macht vielleicht mal Tricks mit der, aber das war's. Die verlangt keinen Gehorsam von dem Hund, niemals. Das ist ein Spielpartner mehr, ne? Das ist ein Spielpartner. Sie spielen jetzt nicht wahnsinnig viel zusammen jetzt in dem Fall, aber es ist halt auch einer von denen, die dem Rudelführer folgt. Ne, das Kind ist mehr oder weniger in einer ganz anderen Position. Und die Hündin macht das mit diesem Anlehnengrund. Also sie ist kein sehr schmusiger Hund. Ne? Also es ist eh nicht so unbedingt ihr Ding. Und ich glaube, im Moment entsteht ein ganz enges Band zwischen meiner Tochter und ihr. Und ich glaube, die Ehrlichkeit, die von Kindern ausgeht und dieses Nicht-Nachdenken, einfach handeln aus dem Bauch heraus und ehrlich zu sein, auch wenn meine Hündin meiner Tochter im Weg steht, dann wird die da, ja, geh weg, dann wird die weggeschoben. Und wenn sie, also die ist einfach ganz, ganz ehrlich zu der Hündin. Und das ist das, was meine Tochter von mir unterscheidet. Weil ich denke ja viel, viel mehr nach. Ich bin ja erwachsen. Erwachsene denken ja ständig nach. Kinder nicht. Kinder handeln. Mehr wie Hunde. Hunde machen das ja auch nicht. Die denken ja auch nicht ewig nach, sondern die machen. Und vielleicht ist da einfach eine andere Verbindung dann möglich.
Ist das okay? Also würdest du als Hundetrainerin jetzt sagen, dass es was ist, was total okay ist, dass Hunde mit einzelnen Familienmitgliedern vielleicht eine ganz andere Verbindung, dass da eine andere Verbindung entsteht? Oder
das existiert? Ist gesund. Ne? Das ist in der Natur nicht anders. Wenn man sich einen Wolfsrudel anguckt, dann wird man sehen, dass innerhalb des Rudels mit jedem anders umgegangen wird. Andere Verhältnisse, wie bei uns Menschen auch in der Familie. Ne? Ich habe ein anderes Verhältnis zu meinem Bruder wie zu meiner Schwester und wiederum zu meinem Vater und zu meiner Mutter. Also wir haben ja auch zu jedem Menschen in unserem, egal wie nah das Umfeld ist, ein anderes Verhältnis. Und der Hund hat das auch. Es ist oft ja sogar bei Ehepartnern, die einen Hund haben, hat der Hund zu dem Mann ein völlig anderes Verhältnis als zu der Frau. Was meistens davon abhängt, wie derjenige mit dem Tier umgeht, was er von dem Tier verlangt, wo ist die qualitative Zeit, was wird miteinander gemacht, wie viel Unterordnung wird verlangt, wo werden Grenzen gesetzt. All das spielt eine Rolle beim Verhältnis. Und ich bin in unserer Familie dafür da, für Ordnung zu sorgen. Also sowohl bei den Kindern als auch beim Hund. Und die wissen alle, mit der ist nicht so gut zu scherzen. Also die stellt Regeln und Grenzen auf und da muss ich mich dran halten. Und innerhalb dieser Regeln und Grenzen kann ich mich relativ frei entfalten. Also ich biete den Tieren und den Kindern eigentlich ja immer den Raum, auch sie selbst zu sein. Aber es gibt Regeln, an die muss man sich eben halten. Das gibt den Tieren und den Kindern Sicherheit, weil sie wissen, da ist einer, der guckt da drauf, der achtet, dass wir da im gesunden Rahmen uns bewegen. Wir müssen nicht aufpassen, wir müssen nicht achten. Das macht die und wir können Kinder sein und Tiere sein. Und
ja, und ist es zu menschlich gedacht, wenn man daran interpretiert ist, in Form von Boogie, die dann sich vielleicht einfach auch eine Auszeit nimmt und denkt so, oh Gott sei Dank hier bei dem Kind, bei Leni muss ich nicht gehorchen, sondern da kann ich mich anlehnen im wahrsten Sinne des Wortes und kann auch mal irgendwie alle fünf gerade sein lassen, oder ist das zu menschlich gedacht?
Ich weiß nicht, ob ein Hund so denkt, also ob er sich diese Dinge so überlegt, das weiß ich nicht. Wenn, dann passiert es im Bauch des Hundes und das ist durchaus möglich, dass sie einfach weiß, dieses Kind verlangt nichts von mir, außer, dass ich aus dem Weg gehe, wenn ich da im Weg stehe und ich soll sie nicht im Gesicht lecken, das mag sie nicht, das hat sie mir schon erklärt. Und ansonsten harmoniert das und das gibt ihr vielleicht auch einfach diese Lässigkeit, sich da anlehnen zu können. Das kann durchaus sein. Das kann ich mir schon vorstellen. Sie wird sich das nur nicht so sehr genau überlegt haben, weil bei Hunden kommt das meiste ja von tief drin. Und mehr aus dem Bauch als aus dem Kopf. Und damit meine ich nicht, dass die nicht intelligent sind. Ganz im Gegenteil. Das ist eine soziale, ganz, ganz hohe Intelligenz, auch aus dem Bauch heraus zu entscheiden und ehrlich zu sein.
Das ist ja das, was mich so fasziniert eigentlich an Hunden, dass sie aus dem Bauch entscheiden und dass sie vor allen Dingen auch instinktiv sind. Also dass sie auch dann ihrem Instinkt folgen und auch sehr direkt sind und auch große Unterschiede machen. Also ich hatte, um es zu sagen, mein Hundemoment der letzten Zeit eigentlich war, dass ich laufen war, wie ich das eben immer so mache, und musste gerade schmunzeln, weil Bilbo ein kompletter 100% Maremmano ist, also ein italienischer Herdenschutzhund, der eigentlich mit Schafen aufwächst und schon als Welpen wachsen die in den Schafsherden auf und haben nichts anderes zu tun, als so 5, 6 von den Kollegen bewachen quasi die Herde, und wenn ein Wolf kommt, dann stellen sie sich einfach vor die Herde, und das reicht dann meistens aus für den Wolf zu sehen, ach, ist vielleicht nicht ganz so cool, sich da jetzt weiter zu nähern, und die bleiben auch stehen, die weichen nicht zurück. Sind aber keine Hunde, die von sich selber aus Ärger provozieren. Dafür sind sie zu sensibel. Bilbo ist jetzt 3, also gerade erwachsen, und ist jetzt seit 1,5 Jahren da und ist kein typischer Maremmano von seinem Verhalten. Deshalb musste ich vorhin ein bisschen schmunzeln, dass du gesagt hast, naja, auch Boogie ist jetzt nicht so typisch eigentlich von ihren Rassenmerkmalen. Das ist bei Bilbo ganz genauso. Bilbo ist das erste Jahr mit einem Obdachlosen in Italien rumgezogen. Der Obdachlose starb und dann landete er im Tierheim. Und was oft passiert, das wirst du kennen, gerade Obdachlose und Hunde haben eine ganz enge Verbindung miteinander. Und so ist es zu erklären, dass Bilbo, also nicht nur, dass er Angst vor Schafen hat und sich hinter mich stellt. Das haben wir in Schweden jetzt gesehen gerade.
Gut, dass er nicht arbeiten muss.
Genau. Sondern er ist auch unfassbar auf Menschen fixiert und kriecht förmlich in einen rein. Und krass ist zum Beispiel, ich lebe ja hier in Köln, wenn ich in Köln bin, mitten in der Stadt. Und wenn wir an Obdachlosen vorbeigehen, das passiert öfters mal, dass Bilbo ist manchmal von der Leine ab. Also ich kann ihn auch in der Stadt oft ohne Leine laufen lassen. Und das übe ich auch tatsächlich mit ihm immer mal wieder. Merke ich plötzlich, ist Bilbo weg. Und ich finde ihn meistens bei Obdachlosen. Also er setzt sich neben sie und es gibt auch ein obdachloses Pärchen, das immer vor einem Supermarkt sitzt. Und das kennt er mittlerweile auch. Und da bleibt er immer stehen und setzt sich hin. Und dann begrüßen sie sich und schmusen miteinander und ich gucke mir das von der Seite an und da stehst du dann da, hast erstmal beim ersten Mal Gänsehaut irgendwie, ne, weil das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht ist es bei ihm abgespeichert. Und dann sagt er aber auch immer dieses Pärchen, so jetzt geh, du musst weiter, so, ne? So nach dem Motto, du gehörst hier eigentlich gar nicht mehr hin. Und dann läuft er auch beschwingt weiter hinter mir her. Das ist aber nur ein Randthema. Was ich ganz krass fand, war, als ich an der Elbe joggen war, Und das ist was Bilbo sicher nur mir zuliebe macht, weil als Herdenschutzhund lange Strecken zu laufen, ist jetzt irgendwie wahrscheinlich eher auch nicht rassetypisch. Spanier kennst du.
Ja, Spanier ist eine Rakete.
Das ist eine Rakete. Die macht das immer noch gerne mit. Und als wir da so liefen, hat ein Pfleger einen alten Mann durch den Sand geschoben und scheinbar wollten sie irgendwie ins Wasser. Und dieser alte Mann war sehr, sehr alt, also mit Sicherheit deutlich über 90. Das war auch klar zu erkennen. Manchmal ist es ja so, dass Menschen gar nicht mehr so richtig hier sind, aber auch noch nicht richtig weg sind. Das ist irgendwie so dazwischen. Kenne ich von meiner Großmutter. Jeder, der mit älteren Menschen mal zu tun hatte, kennt so diesen Zustand. Und dieser alte Mann, der hing in seinem Rollstuhl und zeigte gar keine Regung richtig. Ich war schon vorbei und Bilbo dreht sich um und hatte sich entschieden, er muss da unbedingt hin, aus welchen Gründen auch immer. Und ich habe ihn zurückgerufen. Ich habe natürlich nicht gesagt, keine Angst, er will nur spielen, sondern ich habe ihn zurückgerufen, er hörte nicht. Es war nichts zu machen. Auch Maramano ein bisschen. Also,
naja. Ne? Dickkopf. Da ist er dann doch.
Da ist er dann doch, genau, typisch. Und der Pfleger sagte, nee, lassen Sie. Und dann habe ich ihn gelassen und Bilbo ging auf den alten Mann zu und plötzlich merktest du, dass dieser alte Mann die Hand so ein bisschen hinhielt und Bilbo legte ihn an der Hand. Und dann kam so ein Lächeln über das Gesicht von des alten Mannes und Bilbo hatte einen Riesenspaß und der alte Mann konnte irgendwie zumindest mit einer kleinen Regung zeigen, dass das ihm einfach gut getan hatte. So. Und dann löste sich die Situation auch auf. Bilbo hatte irgendwie seinen Job erfüllt für sich und lief wieder zu mir und tat so, als ob nichts gewesen wäre. Und das war ein krasser Moment. War das jetzt sowas, wo ich als Mensch einfach nur sage, ja, sehr emotional und schön? Oder ist das etwas, was so ein Hund wirklich instinktiv drauf hat und irgendwas spürt?
Ich denke, also ich persönlich bin davon überzeugt, dass das so ist, dass viele Hunde, man fragt sich immer, was hat der Hund jetzt davon? Na, also wenn er das gibt, was hat er jetzt davon? Weil ein Hund tut nichts, weiß einfach so, ne? Also ist ja ein intelligentes Lebewesen, der ist genau wie wir auch in irgendeiner Form opportunistisch und irgendwie profitiert er ja davon. Nur wir, wenn wir an Profit denken, denken wir an Bezahlung, ne? Und bei Tieren oder jetzt speziell bei Hunden bin ich mir sicher, dass oft der Profit ist, gegeben zu haben. Und das kennen wir von uns Menschen eher weniger vielleicht oder zumindest, es gibt auch natürlich auch sehr viele Menschen, die einfach gerne geben. Und ich bin überzeugt, dass das bei vielen Hunden einfach so ist, dass die diese Geste zu geben, zu fühlen, sich anzuschmiegen, jemandem etwas Gutes zu tun, ist für sie die Bezahlung. Das ist für sie der Profit. Davon bin ich überzeugt. Dafür, das sehen wir ja bei diesen ganzen Begleithunden, bei diesen ganzen Hunden, die mit ihren Haltern den Job machen, in ein Altersheim zu gehen beispielsweise und einfach nur Nähe zu geben. Das kann nicht jeder Hund leisten. Es gibt aber viele Hunde, die sind wie geschaffen dafür. Und das ist auch nicht unbedingt rasseabhängig. Also es sind manchmal Rassen dabei, von denen würde man es gar nicht denken, dass sie dafür, ich sag mal, gemacht sind. Und die legen sich ins Bett zu den Menschen und geben Nähe. Und es ist nachgewiesen, dass bei ganz vielen Menschen unheimlich viel Gutes passiert, auch gesundheitlich, dass das wirklich förderlich ist. Das kennt man auch von der Delfintherapie. Tiere können durch diese Art, durch dieses ehrliche Geben, durch diese authentische, bedingungslose Nähe, die sie da geben, bei Menschen ganz viel Gutes bewirken. Vergessen wir oft, was macht der Hund eigentlich alles für uns? Ja, unter anderem das. Der geht manchmal einfach hin und gibt Nähe. Auf eine so gute Art, dass der Mensch davon tatsächlich massiv profitiert. Sieht man bei ganz alten Leuten ja auch, ne, dass die ihr ganzes Leben dreht sich dann nur noch um das Tier. Ja, warum? Weil das einfach so gut tut. Weil das so unheimlich gut tut. Und das kann nur gut tun, weil das Tier diese bedingungslose Treue und Liebe hat. Und das ist nicht bei jedem Hund so, aber viele Hunde sind, und das, ich würde sagen, es ist auch die Mehrzahl der Hunde, die das leisten kann auch.
Woher kommt das? Ist das mal, hast du da eine Antwort? Also ich meine, das ist ja erstmal, es ist erstmal ein Tier und es ist erstmal auch, natürlich hat es Instinkte, Emotionen, Gefühle, aber oftmals ist es ja so, dass auch Hunde am Arbeitsplatz ausdrücklich gewünscht sind, weil man herausgefunden hat, auch in vielen Studien, dass das Arbeitsklima verbessert zum Beispiel. Ne?
Ja, ja.
Woher kommt das? Was ist da? Ist das eine Entwicklung? Ist das etwas, was im Instinkt des Hundes liegt? Ist das?
Ich glaube, das ist schon irgendwie so gemacht worden, ne? Weil der Mensch hat den Hund ja so werden lassen, wie er heute ist. Ne? Er war ja mal ursprünglich nicht ganz das, was er jetzt ist, ne? Wissen wir ja auch. Aber auf dem Weg der Domestikation und nachher über die vielen, vielen Jahrhunderte, wo wir jetzt Hunde halten, haben wir uns immer ja die Hunde rausgepickt, die uns am besten gestanden haben, die am besten zu uns gepasst haben. Und ich denke, über diese Auslese hat sich das dann eben entsprechend ausgewickelt, dass die empathievollen Hunde, die sehr sozialen Hunde, die sehr treuen Hunde immer weiter ausgewählt wurden. Und so, ich denke, das ist einfach Genetik, ne? Also da wurden einfach die treuesten Seelen immer weiter, ich sag mal, behalten. Ne? Und die hat man dann für die Zucht verwendet oder, ne? Es ist, was in dem Hund, glaube ich, drin ist, ist diese, was ich glaube, was wirklich im Hund, in dem heutigen Hund drin ist, ist diese Treue. Und diese unglaubliche Ehrlichkeit, die im Übrigen meiner Meinung nach, vielleicht, ich würde jetzt mal eine Klammer um die Affen, um die Primaten herumsetzen, weil da bin ich mir nicht ganz sicher, aber sonst sage ich einfach mal, im Großen und Ganzen bin ich mir sicher, dass so gut wie alle Tiere erstmal ehrlich sind. Das ist, es gibt wenig Lebewesen auf diesem Planeten, die das nicht sind. Nummer eins ist ja der Mensch. Ich habe es noch nicht erlebt, dass ein Hund zu mir kommt, sich ultra freut, mich zu sehen, aber eigentlich überhaupt keinen Bock auf mich hat. Das wirst du nicht erleben. Es gibt keinen Hund, der so tut, als wenn er dich gut findet. Entweder findet der dich gut oder er signalisiert dir auch, dass er dich nicht gut findet. Der ist ehrlich. Und weil wir das wissen von den Hunden, ist ja auch diese Nähe, die der uns gibt, unheimlich viel wert, weil wir wissen, die ist echt. Beim Menschen bin ich mir da nicht sicher. Du kannst mir ins Gesicht strahlen und mir sagen, wie super du mich findest, mich in den Arm nehmen, aber ganz anders denken. Das tut das Tier nicht. Das Tier ist ehrlich. Und das ist das, warum wir Menschen, glaube ich, so sehr an den Tieren hängen, weil diese Zuneigung, die uns geben, die ist echt. Und diese Sicherheit, echte Zuneigung zu bekommen, wann haben wir die denn?
Naja, schwierig, ne? Also ich glaube, wenn man jemand ist, der feinfühlig ist und der empathisch ist und der vielleicht in der Lage ist, sowas zu erspüren, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Mhm. Also dann merkst du, also wir merken ja auch, da gehörst du mit Sicherheit auch dazu, wenn jemand dich begrüßt und meint es nicht ehrlich, das merken wir. Es gibt Menschen, die können sich allerdings so gut verstellen, da merkt man es vielleicht nicht unbedingt oder nicht auf den ersten Blick oder nicht auf den zweiten, aber irgendwann merkt man es. Ich glaube aber auch, da bin ich total bei dir, dass es viele gibt, die darauf erstmal gar nicht so wahnsinnig achten, denen das auch total egal ist. Es gibt auch viele, die gelernt haben, sich so zu verstellen, dass man es nicht merkt. Und das ist das, was ich bei Hunden auch immer so faszinierend finde. Du hast es angesprochen, das ist eine Grundehrlichkeit, die können eigentlich nicht anders. Mhm, genau. Ne? Also es ist jetzt irgendwie nicht etwas, was sie können nicht lernen, sich zu verstellen.
Sie lügen nicht.
Genau. Mhm. Also sie sind einfach so, wie sie sind. Und ich glaube auch, das warst du, das warst du auf jeden Fall, die gesagt hat, das Gute bei Hunden ist, das haben sie uns unter anderem voraus, sie leben im Jetzt. Also sie leben eben nicht in der Vergangenheit, sie haben sicher ihre Prägung. Sie denken nicht, sie handeln nicht, weil sie glauben, in etwas für die Zukunft zu tun. Weder für die Rente noch für irgendwas getrieben, sondern sie leben im Jetzt. Und ich glaube, genauso wie sie, wenn das die Haltung von Hunden ist, wenn das die Lebensart von Hunden ist, dann ist für mich auch ein bisschen klarer, warum sie eben nicht lügen können. Weil wenn du im Jetzt lebst, bleibt dir gar nicht anderes übrig, als jetzt zu reagieren in irgendeiner Form und nicht aus Kalkül. Also wenn aus Kalkül, dann geht es ja meistens nur ums Fressen.
Ja, ja, aber auch das wäre ja was, wo sie lügen könnten, können sie aber nicht.
Genau.
Können sie einfach nicht. Das ist, ja. Machen die einfach nicht. Stimmt. Ich bin überzeugt davon. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der lügt. der tut so, aber du erwischst den sofort. Mit jeder Faser seines Körpers zeigt er dir mit seinem Gesicht und seiner ganzen Körperhaltung die Wahrheit. Während Menschen das halt kontrollieren können. Und ich spreche da noch nicht mal nur über zwischenmenschliche Beziehungen, wo man sein Gegenüber gut spüren kann. Ich spreche ja schon von dem Moment, wo ich in die Bäckerei reingehe und mir jemand total freundlich zuruft, guten Morgen, und mir mit einem riesengroßen Lächeln zulächelt. Dem Menschen geht's aber ganz schlecht. Die hat heute Morgen, weiß der Geier, was erlebt, und eigentlich geht's der elendig. Aber sie strahlt mich jetzt an, weil sie das muss, weil das ist ihr Job. Und das kann ein Hund nicht. Wenn ein Hund schlecht drauf ist, dann tut er nicht so, als wenn er gut drauf ist. Wenn der gut drauf ist, dann ist der wirklich gut drauf. Das ändert sich nur vielleicht innerhalb von 2 Minuten bei dem Hund, aber es ist in jedem dieser Momente echt. Es ist nicht vorgespielt. Das ist sehr erfrischend, weil wenn dein Hund sich von dir abwendet, dann ist das echt. Und wenn sich dein Hund dir zuwendet, ist das genauso echt.
Das ist ja, also Thema echt ist ja unter Menschen, und das ist ja absurd, recht schwierig. Mir fällt gerade an, als du das Beispiel mit der Bäckerei gesagt hast. Ich war neulich in der Bäckerei und wollte 6 geschnittene Scheiben Brot haben. Und zwar von einem bestimmten Brot. Und dann war samstags war ziemlich viel los. Und dann waren 2 Verkäuferinnen, viel zu wenig eigentlich, für einen Samstagmittag. Und dann sagte die Verkäuferin, die mich bediente, die liegen doch hier vorne schon 6, 7, 8 geschnittene Scheiben. Und ich sagte, Entschuldigung, wusste ich nicht. Ich habe es erstens nicht gesehen und zweitens wusste ich auch nicht, dass das Brot ist. Und ich finde es auch jetzt ehrlich gesagt ziemlich daneben, dass sie die schlechte Laune, die sie auch nicht verstehen kann, an mir auslassen. Dann klingt sich die andere ein und sagt, stehen Sie doch mal morgens um 5 auf und verkaufen Sie hier Brot und samstags und wir sind zu zweit. Habe ich gesagt, aber auch dafür kann ich nichts. Und ich sage Ihnen, wie es ist, ich habe keine Lust, hier was zu kaufen. Weil wenn ich so behandelt werde, dann habe ich einfach keine Lust mehr. Vor allem, wenn ich noch unfair behandelt werde. Das war zu viel. Ich erzähle das deshalb, weil so diese Direktheit, die man durch Hunde lernen kann, unter anderem auch, ist manchmal gar nicht angebracht in der realen Welt und der Menschen. Und da ist so ein bisschen auch der Zwiespalt, weil das setzt Raum voraus. Und Raum, gib dem Hund einen Raum und er wird ihn nutzen in irgendeiner Form für sich. Und hier ist genauso der Punkt, wenn wir davon reden von Schwingungen, von Echtheit, von Klarheit, die so ein Hund hat, und auch, was ein Hund geben kann, ob es Nähe ist oder ob es Zuwendung in irgendeiner Art und Weise ist, Verständnis ist oder Treue, die er uns entgegenbringt. Das bedeutet ja auch, ich muss dem Hund einen gewissen Freiraum geben, damit er sich auch entfalten kann, damit er das auch zeigen kann. Jetzt kann es mir gegenüber zeigen. Und wo sind aber so die Grenzen? Also das heißt, wie weit darf ich einen Hund gehen lassen, zum Beispiel in meinem Fall zu diesem alten Mann im Rollstuhl. Ist das okay oder ist es nicht okay? Wie viel ist okay? Wann muss man sagen, nee, hier ist Stopp?
Ja, da gibt es gar keine Regeln. Das ist, solange es für alle gut ist, ist doch super. Wenn für dich diese Distanz in Ordnung ist und für dein Gegenüber, dass dein Hund kommt, in Ordnung ist und deinem Hund damit gut geht, dann ist das genau richtig gewesen. Warum nicht? Vielleicht erinnerst du dich an, was ich auch immer gesagt habe in der Hundeschule. Immer dieses, darf der Hund aufs Sofa? Naja, warum nicht? Wenn er sich da gut benimmt, ist doch alles super. Warum soll er nicht aufs Sofa gehen? Ist ja dein Sofa. Wenn du keinen Bock hast, dass da Hundehaare drauf kommen oder Schmutz oder Sabber, dann würde ich sagen, nein, weil das wäre ja blöd. Aber wenn dich das nicht stört oder du ein pflegeleichtes Sofa hast und dein Hund sich da oben gut verhält, dann spricht doch einfach gar nichts dagegen. Verkopfen wir das doch mal nicht alles immer so. Ne? Mein Hund liegt grundsätzlich auf dem Sofa. Aber weißt du, was mir wichtig ist? Ist, wenn ich mich da hinsetzen will, dann rückt die auf Seite, dann macht die mir Platz.
So. Machst du das automatisch? Oder?
Das macht die, ja. Die respektiert mich ja dann doch so, dass sie mir den Platz macht. Und wenn ich die mal einmal am Popo anstupse und sage, hier, Boogie, noch ein bisschen bitte, dann rückt die nochmal, dann macht die, dann stöhnt sie einmal, weil sie sich bewegen muss und dann rollt sie sich wieder neu irgendwo an einer anderen Stelle zusammen. Aber sie respektiert mich dort und gibt mir meinen Raum. Und ja, benimmt sich natürlich. Und wenn sie, es gibt ja dann wiederum Hunde, die sitzen da oben und fangen an, von da oben irgendwie vom Thron oben runter das Geschehen zu kommentieren und da zu herrschen. Also darf dann da keiner mehr langlaufen, es darf sich keiner zu eng daneben setzen, sonst werden die irgendwie biestig oder verhalten sich halt. Ja, dann würde ich sagen, nein, dann sollte der besser da runter. Also das zum Thema Regeln, wie weit, ja, so wie es, also das war ja, was du eingangs meintest, die Probleme, die haben ja wir. So, und solange wir kein Problem haben, ist ja alles gut. Aber wenn ein Problem entsteht, dann ist das der Moment, wo wir aktiv werden müssen. Wie hat ein Hund sich richtig zu verhalten? Es gibt kein richtig. Richtig ist das, was für euch beide als Team gut funktioniert. Optimalerweise passt ihr noch ganz gut in die Gesellschaft, in der ihr lebt. Ne? Wenn du jetzt natürlich irgendwie in Schweden in einer Holzhütte wohnst und rechts und links sind irgendwie 15 Kilometer gar nichts, dann brauchst du noch nicht mal darauf Rücksicht nehmen. Wenn du aber, wie du jetzt, mitten in der Kölner City wohnst, dann musst du halt gucken, passt sich mein Hund gut an oder nicht? Und das sind die Parameter. Und wir müssen halt gucken, dass wir uns in dieses System, in dem wir leben, ganz gut einfügen. Und wie, das ist die Regel. Also es gibt keinen, wo kein Problem ist, braucht man auch nichts sich verkopfen oder dahin denken, was gar nicht da ist. Ein Hund darf so weit laufen, wie es für alle Beteiligten gut ist. So, und ich persönlich bin natürlich der Meinung, für mich ist es dann in Ordnung, wenn ich rufe und er kommt zurück. Denn ich muss die Kontrolle über das Tier haben, denn ich bringe den in die Gesellschaft. Und ich muss garantieren können, dass wir in keinster Weise Schaden anrichten. So, das heißt, das ist für mich einer der Parameter. Für mich bedeutet die Freiheit meines Hundes, damit die frei sein kann, muss sie mir folgen. Denn sie kennt die Regeln nicht der Gesellschaft, aber die kenne ich. Und das heißt, ich kann eher sagen, pass auf, renn, mach, so weit du willst. Aber wenn ich rufe, auf dem Absatz kehrt, zurückkommen. Das hat einen Grund, warum ich dich rufe. Ich rufe dich nicht, um dich zu ärgern. Ich rufe dich, weil da hinten ist die Grenze. Die Gründe muss ich ihr auch gar nicht erklären. Die habe ich ja in meinem Kopf. Und wenn sie sich an diese Regel hält, genießt sie viel Freiheit.
Schwierig manchmal, weil, also ich verstehe, was du sagst und ich teile es zu 100%. Es ist nur manchmal deshalb nicht einfach, weil wenn du deine eigenen Regeln gemacht hast mit dir und deinem Hund und sie gelten für dich und deinen Hund und sie gelten für das Territorium, in dem du so lebst. Mhm. Und das ist für dich völlig in Ordnung. Zum Beispiel, da habe ich auch durch dich gelernt, dass die Hunde aufs Sofa dürfen. Allerdings, also Bilbo hat gar keine Lust, Spanier schon eher. Das war immer so. Und wir haben ihr einfach eine Ecke zugewiesen des Sofas. Da liegt eine Decke drauf, da darf sie hin. Und alle anderen Stellen sind tabu. Das ist auch klar und daran hält sie sich auch. Bilbo legt sich eher unters Sofa, das ist auch kein Problem.
Ein Marimano unterm Sofa. Das
ja, er kommt auch schwer wieder raus.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, aber er liebt das. Er liebt es, mit dem Kopf irgendwo unten drunter zu sein.
Na gut, dann.
Das ist irgendwie so Höhle. Höhle. Das ist sein Ding und das findet er ganz großartig. Gepaart damit, dass er dann aber auch gerne immer mit der Pfote schlägt und auffordert, er möchte gerne aber auch noch weiter Aufmerksamkeit haben, dann vom Sofa runter. Das ist aber eine Situation, die für uns zu Hause in Ordnung ist. Wenn du bei anderen Leuten bist, ist es dann eben nicht mehr okay. Ne? Also deshalb meinte ich so, wie viel Raum oder wie geht man mit Regeln um? Klar, von der Logik her müsste man einen Hund dazu bringen können, zu sagen, okay, hier ist dein Zuhause, hier darfst du es. Mhm. Und hier sind wir aber in der Welt da draußen und da ist es anders.
Ja, das kann der Hund sehr, sehr gut, weil es ja territorial. Ne? Also im Territorium gelten eh andere Regeln als draußen. Das ist ja auch grundsätzlich in der Welt der Hunde so. Und ich finde, ein Hund kann das leisten, dass man ihm sagt, da ist deine Decke, das ist dein Platz, hier darfst du das. Ist ja auch, ne? Territoriales Lernen ist nochmal anders als das Lernen da draußen. Deswegen macht es ja auch nicht so viel Sinn, wenn der andere sagt, ich habe zu Hause Platz geübt. Mhm. Ja, gut, jetzt kann er zu Hause Platz. Allerdings ist das natürlich eine komplett andere Sache, als wenn du das jetzt, mitten auf der Schildergasse in Köln verlangst. Das wird nicht funktionieren. Er weiß zwar, was Platz ist, aber er hat das nicht in dieser Situation geübt. Das ist was anderes. Und genau so kann er auch andere Regeln in einem anderen Zuhause wahrnehmen. Er wird sie vielleicht hinterfragen, weil er ja nicht doof ist. Ne? Das heißt, Beispiel Hund auf Sofa finde ich ein schönes Beispiel. Meine Hunde dürfen das ja zu Hause auch und dürfen das natürlich woanders in, weiß ich nicht, ich sag mal 99 von 100 Fällen halt eben nicht. Die Frieda, meine Althündin, die hatte das relativ, hatte gar keine Lust, da lange rumzudiskutieren. Die hat das irgendwann mal für sich so abgeschlossen, aber klar, ich liege nicht woanders auf Sofas. Zu Hause nur und sonst nicht. Boogie ist da, die liegt ungern auf dem Boden. Die will wirklich gerne aufs Sofa. Das nervt die, wenn sie da nicht drauf darf, woanders. Das heißt, sie hat das eine ganze Zeit lang immer wieder hinterfragt. Und ich habe sie halt in aller Ruhe immer wieder erklärt. Und irgendwann hat sie halt angefangen, sie klopft es jetzt immer ab. Ne? Also wenn wir irgendwo sind, dann kommt die, legt ihren Kopf neben mich aufs Sofa. Das ist die Frage, darf ich oder nicht? Und dann sage ich nein, dann zeige ich ihr auf den Boden und sage, da kannst du dich hinlegen. Dann passt das. Das war aber ein Prozess. Das musste sie halt erstmal ein paar Mal in Frage stellen. Und das muss man ihr ja auch natürlich eingestehen. Wie soll sie das, ne? Es muss auch viele Orte sein. Also sie ist ja rein wie eine Kinderseele. Ne? Also sie geht hin und lernt, zu Hause darf ich aufs Sofa. Jetzt gehen wir zur Tante. Bei der Tante darf ich nicht aufs Sofa. Aber das heißt ja nicht, dass ich es beim Onkel auch nicht darf. Und so weiter und so weiter. Und so spielt sich das über viele Wiederholungen. Das sind schlicht Wiederholungen. Da geht es auch nicht wirklich um Zeit, sondern um Wiederholungen, wo der Hund kapiert hat, aha, ich muss also bei jedem Sofa nochmal nachfragen.
Okay.
Und irgendwann, also da ist natürlich ultra wichtig, dass wir da sehr konsequent ins Gespräch gehen mit dem Hund. Wir können ja nicht, was ich zum Beispiel schwierig finde, ist, wenn ein Hund es dann selbst entscheidet und wir es einfach so stehen lassen. Ne, dann kann ich nicht erwarten, dass der Hund nachfragt oder nachhört, wenn ich es ihm eigentlich aber auch zugestehe, dass er die Entscheidung selber trifft. Stimmt's? Wenn er das ab und zu mal machen darf, dann probiert er das natürlich immer wieder. Ist ja schlau, ist ja kein doofes Tier. So wie wenn man am Tisch füttert. Wenn du 10-mal nicht fütterst, aber beim 11. Mal schon, hat dein Hund eins gelernt, Ausdauer lohnt sich. Ich muss einfach nur am Ball bleiben, irgendwann knickt der ein.
Und sie kriegen uns alle, also fast dich wahrscheinlich nicht, aber mich.
Tatsächlich bin ich gerade da sehr, sehr konsequent.
Ja?
Ja, am Tisch gibt es wirklich nichts.
Ja, nee, da gibt es auch nichts. Also da gibt es auch eher die Ansage, wir essen. Und wenn es heißt, wir essen, dann sind beide Hunde verschwunden. Also sie laufen dann mit geknickten Köpfen weg.
Oh no.
Aber wir essen ist ein sehr eindeutiges Zeichen.
Ja.
Und das ist. Aber also ich finde es in der Tat deshalb spannend, das Thema, auf dem wir gerade sind, weil ich zum Beispiel auch durch Dante gelernt habe, dass Regeln, sagen wir mal so, nee, ich habe gelernt, loszulassen. Also ich habe gelernt, dass ich natürlich grundsätzlich erstmal Regeln aufstellen muss für ihn als Herdenschutzhund.
Mhm.
Allerdings darf ich nicht erwarten, dass es ein Schäferhund ist, der nach Gehorsam funktioniert.
Absolut.
Und ich habe lernen müssen, dass er viel besser hört, wenn er Freiheit hat. Und das bedeutete in seinem Fall, dass wenn wir zusammen gelaufen sind, war es ganz klar, dass er irgendwann sehr schnell von der Leine abkam und übers Feld konnte. Und er hat die Leine, die imaginäre Leine, immer länger werden lassen. Also das heißt, erst lief er ganz normal ein bisschen auf dem Feld, dann in der Mitte des Feldes, dann am Rand des Feldes, auf der anderen Seite. Mhm. Und irgendwann war er weg.
Mhm.
Was aber klar war, und das war immer unausgesprochen zwischen uns, war, dass es fixe Punkte auf meiner Laufstrecke gab. Da stand er dann da und hat gewartet. Also es war sehr verlässlich, waren es 3 Stellen auf einer Runde von 3 Kilometern, wo er verlässlich, wenn ich an der ersten, nicht an der zweiten, spätestens an der dritten Stelle stand. Hat sich gefreut wie doof und hat sich, also das ist aber vielleicht einfach auch zu viel in der Interpretation, dafür bedankt für die lange Leine, hat sich gefreut, dass ich wieder da bin und ging dann auch die ganze Zeit weiter neben mir her.
Ich glaube nicht, dass du das falsch interpretierst. Also ich denke, dieses Bedanken natürlich in einem anderen Format,
aber Wort, ja.
Genau, aber du weißt, wie ich es meine. Da natürlich. Aber das ist ja wie bei allen Eltern-Kind-Situationen ist nichts anderes. Du kannst, wenn du nur Mauern um einen drum machst und der einfach keine Luft zum Atmen hat, dann wird das Probleme geben. Es gilt, das ist ja, was ich eben meinte, wenn wir jetzt hingehen würden und alle Regeln, die jemals in den letzten, ich sag mal, 25 Jahren der Hundeerziehung aufgestellt wurden für Hunde, wenn wir die alle auf einen Hund anwenden würden, würde der wahrscheinlich innerhalb von 3 Jahren eingehen und voller Stereotypien in irgendeiner Ecke sitzen, seinen Kopf in die Wand drücken, weil er es nicht mehr ertragen könnte. Wir alle wissen ja, was gut ist für die Hunde, ne? Und vor allem, was muss der alles und was darf der alles? Ja, und das ist ja Quatsch. Das ist ja, was ich vorher meinte, ne? Das, was dir wichtig ist für dein und euer Leben und euer Zusammenleben, das könnt nur ihr wissen. Da gibt's kein Lehrbuch drüber. Muss ein Hund Sitz können? Nee, warum? Ich meine, wenn du Sitz brauchst in deinem Alltag, dann sollte er es können. Wenn du es aber nicht brauchst, weil ihr gar nicht in diese Situation kommt, dass der sich mal irgendwo hinsetzen muss, warum das üben? Übt was anderes mit ihm, was Sinn macht. Wichtig ist nur, setz dich mit ihm auseinander, weil dieses gemeinsame Lernen, das Grenzen setzen, sich durchsetzen, ist wichtig für euer Verhältnis. Denn man kann auf Augenhöhe miteinander leben und trotzdem den Ton angeben. Das ist in vielen Verhältnissen so. Auch in Arbeitsverhältnissen ist es ja oft so. Du kannst ja ein Team anleiten und Grenzen setzen, ohne über ihnen zu stehen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Absolut.
Man sollte sich vielleicht ein bisschen auch davon freimachen, das so hässlich zu finden, zu bestimmen. Es ist nicht immer schlecht zu bestimmen. Man meint es ja nicht böse. Also es gibt natürlich Menschen, die sich daran ergötzen. Das ist dann schade, weil vor allem fürs Tier.
Macht, ne? Ja.
Macht, wenn du da Interesse hast, dann ist es doof. Für egal wen du da unter dir hast. Aber wenn man da, ich sag mal, verantwortungsvoll und liebevoll mit umgeht, und da ist das Wort Liebe, glaube ich, auch wirklich relevant, dann kann das ein absolut entspanntes Zusammenleben sein. Und ich glaube, dass für Hunde, genau wie für Kinder, wichtig ist zu wissen, wo sie ihre Sicherheiten finden. Und Sicherheit gibt es oft auch einfach über Grenzen. Das heißt nicht, dass wir uns anschreien und dass wir Streit haben und dass man sich unbedingt krampfhaft dominieren muss, sondern einfach nur zu sagen, bis hierhin und nicht weiter und ich setze mich durch. Und oft ist es der längere Atem und nicht, dass man körperlich wird oder laut wird, sondern einfach nur den langen Atem zu haben, ist oft schon alles. Na, also wirklich dem Hund zu sagen, nein, runter vom Sofa. Und das mache ich so lange, bis du merkst, ich habe den längeren Atem, ich ziehe das durch.
Ja, ich frage natürlich deshalb, weil wir sind in Deutschland. In Deutschland hat alles eine Regel. Auch jeder Podcast, der erscheint, wenn der montags kommt, dann läuft er immer montags. Und wenn er montags nicht kommt, dann ist schon komisch. Du hast den Vorteil, dass du französische Wurzeln hast. Da ist das ein bisschen anders. Aber
ja, die sind
da ganz anders geworden. Die sind auf jeden Fall anders. Aber in Deutschland ist das so. Und da hat er alles eine Regel. Mhm. Und auch, wie man mit Hunden umgeht, hat seine Regel. Und dass ein Hund an der auch Leinenpflicht, ja, ist ja auch eine Regel. Und viele beziehen sich natürlich logischerweise auch darauf. Und du kannst sicher sein, ich hatte jetzt natürlich Glück, dass ich in diesem Gebiet, wo ich Dante habe laufen lassen, da gab es sehr viele Hundebesitzer, die wirklich cool waren. Also wenn ich denen das erzählt habe, so wie jetzt hier in dem Podcast oder dir, dann haben sie sich nicht irgendwie an die Stirn gefasst und gesagt, um Gottes Willen, ja, wie geht der denn, was ist denn das für ein Hundebesitzer? Ja, ich habe das mal einem Polizisten erzählt tatsächlich, wie ich das mache. Und der hat mich total für verrückt erklärt. Er hat gesagt, das kannst du nicht machen. Also du kannst doch nicht allen Ernstes in einer Stadt einen Hund entscheiden lassen, wo er spazieren geht. Ich sagte, nee, das hast du nicht verstanden. Ich lasse nicht den Hund entscheiden, wo er spazieren geht, sondern ich gebe ihm einen Raum. Wir haben eine klare Abmachung, an den hält er sich. Und das macht das Zusammenleben total angenehm, weil es seinem Wesen, seiner DNA als Herdenschutzhund seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Entscheidungen erstmal grundsätzlich zu treffen, näher kommt, als wenn ich ihn bei Fuß kurz an der Leine halte, ihm Kommandos gebe. Die wird er unter Zwang wahrscheinlich machen. Ob er damit glücklich wird und ob ich damit glücklich bin, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Aber hier in Deutschland hast du eben sehr oft und sehr schnell als Hundehalter, die Polizei sagt Hundeführer, auch schwieriges Wort, ja. Gerade in Deutschland, aber gut. Sie sind der Hundeführer. Ja, das ist ein bisschen bitter. Aber die Polizei sagt, wenn du einen Strafzettel kriegst, Hundeführer. Ja.
Ja, jetzt wären wir beim nächsten Wort, Rudelführer. Gibt es ja dann auch noch.
Ja, gibt es natürlich auch noch. Ja. Ja, aber klar, ne, auch das, ne, auch das ist ein typisch deutsches Wort. Ich weiß nicht, ob es das im Französischen überhaupt gibt in dem Zusammenhang. Aber es ist trotzdem ganz klar, da gibt es den Mensch und dann kommt lange nichts. Und der ist verantwortlich für alles und der stellt die Regeln auf und danach hat sich alles zu fügen. Und das ist in unserer Gesellschaft ja so verhaftet. Deshalb stelle ich natürlich auch logischerweise diese Frage.
Ich sehe das halt so, was du mit Dante hattest zum Beispiel, dass er sich an diese Regeln, also dass ihr da auf diese Distanz absolut nicht aus dem Ruder gelaufen seid, sondern dass das eine besondere Art der Kontrolle war, ne? Weil er kam ja zu seinem Punkt. Ja, es war ja eine Kontrolle. Du hast das ja im Griff. Du bist ja nicht stundenlang dem Hund hinterhergerannt. Das wäre, hätte ich jetzt gesagt, unkontrolliert gewesen. Aber du wusstest, du konntest auf den verlassen, der kam. Ihr hattet eure Abmachung und es lief. Wo wir beim Punkt wären, wenn es für euch funktioniert, ist es gut so. Oft ist das, was ihr hattet, die Folge einer kurzen Leine. Das heißt, ich erkläre dir, lieber Hund, im engen Bereich erstmal alles, wer ich bin, wie wir zueinander stehen, wo du hingehörst. Und dann kann ich die lange Leine länger lassen. Machen wir mit unseren Kindern auch so. Von ganz eng immer ein bisschen mehr Leine, mehr Leine, mehr Leine. Und wir entlassen sie langsam in die eigenen Entscheidungen. Und so machen oder könnten wir es alle auch mit unserem Hund machen. Ich muss dazu sagen, ich erinnere mich nicht, wann ich das letzte Mal meinen Hund rufen musste. Ich erinnere mich nicht, ich muss auch auf diesen Hund nicht gucken. Aber zu Beginn unserer Zeit, also Boogie ist der einzige Hund, der jemals als Welpe zu mir kam. Ansonsten hatte ich auch immer Hunde zweiter, dritter, vierter Hand, wenn man das so sagen darf. Hässlich auch, aber ja. Boogie war ja ein Unfall im Freundeskreis und ich habe sie übernommen, weil ich einfach auch die Elterntiere sehr spannend fand und auch gar nicht wusste, wo dieser Hund überhaupt hätte überleben können mit diesem Wahnsinn, der da drin stecken muss.
Okay.
Ich kann es bestätigen. War eine gute Sache. Im Übrigen auch alle anderen Wurfgeschwister gingen zu Hundetrainern und das war mit Sicherheit richtig so. Also Boogie und ich haben einen steinigen Anfang gehabt. Ich musste erstmal ihr alles erklären. Hätte ich sie damals nicht erzogen.
An die kurze Leine genommen.
Nicht an die kurze Leine genommen. Weiß ich nicht, ob was draus geworden wäre. Kann ich dir gar nicht sagen. Aber es wäre sicherlich schwierig geworden für sie, für mich, wahrscheinlich auch für die Umwelt. Oft ist es gar nicht verkehrt zu Beginn, erst einmal im engen Bereich etwas zu erklären und dann die Leine lang zu lassen, wenn man sich vertraut, wenn man weiß, wo man steht und wie die Regeln sind, mit wem hat man es zu tun. Wie gesagt, also ich mit meinen beiden Hunden bin ich eigentlich stillschweigend spazieren. Ich rede mit meinen Tieren nicht, muss ich auch gar nicht. Die machen ihr Ding, ich mache mein Ding und wir sind aber irgendwas zwischen einem Meter und ja 200, 300 Metern voneinander getrennt. Ich kommentiere allerdings auch nicht, wo ich lang gehe. Ich laufe und der Hund muss halt gucken, wo ich bin und sich halt orientieren an mir, weil ich gucke nicht nach dem Hund. Also sie muss halt gucken, wo ich lang gehe und in dem Rahmen darf sie sich frei bewegen. Die kann auch von mir aus jagen gehen, das ist alles gut. Sie macht das auch immer in einem Radius, wo ich es abschätzen kann. Was ich allerdings nicht tun würde, wäre beispielsweise mit ihr unangeleint in der Stadt zu laufen. Das habe ich mit ihr erstens nie geübt. Und zweitens würde das mit diesem Hund nicht funktionieren. Undenkbar. Also ich müsste ihr ein Kommando drauflegen, ne, wo sie weiß, sie muss auch zwar unangeleint, aber sie muss in meinem Dunstkreis bleiben. Wenn ich ohne Kommentar sie laufen lassen würde, würde die Entscheidungen treffen, die gesellschaftlich nicht gewünscht wären.
Ja gut, das macht Bilbo auch allerdings. Beschränkt sich das darauf, dass er bei Obdachlosen stehen bleibt, ansonsten bleibt er.
Ja, und da ist die Frage, ist das unerwünscht? Ich glaube nicht.
Nee, das ist erwünscht, also ausdrücklich erwünscht sogar mittlerweile.
Von daher, alles gut.
Ja, alles gut, aber vielleicht ist das auch ein ganz guter Schlussmoment für den ersten Podcast, weil auch nach jahrelangem Zusammenleben mit Hunden habe ich damals, als ich dich kennengelernt habe, einmal mehr erfahren, dass es total wichtig war, auch mit diesen beiden Hunden, mit Spaniel und mit Dante, nochmal Grundlagenarbeit zu machen. Mhm. Weil die Grundlagenarbeit, also hätte ich das nicht gehabt, hätte ich mich dafür nicht entschieden, das nochmal zu machen und nicht so vermessen zu sein und zu sagen, oh, ich hatte ja schon Hunde, ich weiß alles. Das wird jetzt mit den beiden auch so funktionieren. Und du weißt, wie problematisch das war, wenn wir nur mit Spanier gearbeitet haben und Dante sitzen bleiben musste. Ja. Der hing so sehr an ihr, dass er gejault hat. Und wenn die nur 2 Meter sich entfernt hat, weil er so an ihr, so hat er sehr viel gelernt in den ersten Momenten, ersten Trainingsstunden. Und ich glaube aber, dass die Grundlagenarbeit eigentlich, korrigiere mich, wenn das nicht stimmt, eigentlich der Anfang ist, um ja, Freiheit zu erzielen am Ende, ne? Um die lange Leine der Freiheit und die vielleicht auch hundegerechtere Leine überhaupt stattfinden zu lassen.
Es gibt dir ja auch ein Gefühl von Sicherheit, wenn du weißt, du hast eine gewisse Kontrolle, ne? Weil wir leben halt eben nicht irgendwo im Wald, sondern wir leben meistens sehr eng mit anderen Menschen zusammen und wir müssen unbedingt darauf achten, dass sich keiner durch uns gestört fühlt. Und dafür brauchen wir eine gewisse Kontrolle. Der eine muss mehr kontrolliert werden, der andere weniger. Es gibt Hunde, die kleben wirklich so dermaßen am Bein ihres Herrchens. Da wäre eine Leine einfach Geldverschwendung. Aber das ist halt oft nicht der Fall. Und oft bedarf es einer Erziehung. Und die ist auch, es ist oft ein Kennenlernen auch. Sich damit auseinanderzusetzen, sich miteinander auseinanderzusetzen, ist auch oft einfach der Kennenlernprozess. Und der ist nicht immer schlecht. Manchmal übt man Sachen, die man nie wieder brauchen wird. Tricks. Warum machen wir eigentlich Tricks mit Hunden? Weil es Spaß macht. Sich einfach was zu lernen und zusammen zu arbeiten, macht einfach total viel Spaß. Brauchen tun wir die nicht.
Eigentlich ganz schön. Brauchen tut man den nächsten Hunde-Podcast auch nicht. Aber ich finde es ganz gut, dass die Leute jetzt einen ersten Podcast gehört haben. Der will nicht nur spielen, in dem es viel um das Kennenlernen von Sarah und Mike ging und um die Grundlagen, darüber haben wir gesprochen. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was uns im zweiten Podcast erwarten wird. Und danke dir erstmal sehr für den ersten.
Ich danke dir.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Fleiß.